Übersäuert durch Apfelsaft? Geht das? Oder durch Kaffee, Kohlensäure oder Zitronen? Viele Menschen haben dann das Gefühl, ihr Körper sei zu sauer. Was wirklich hinter dem Säure-Basen-Haushalt steckt, warum echte Übersäuerung selten ist und was deinem Körper tatsächlich hilft, wieder in Balance zu kommen. Darum geht es jetzt bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Willkommen bei Iss, Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und ich bin Spitzenköchin Antonina Müller. Hallo, heute geht es um ein Thema, das im Alltag ständig auftaucht, Übersäuerung. Viele haben das Gefühl, ihr Körper reagiert auf bestimmte Lebensmittel sofort sauer.
Genau, da beginnt oft die Verwirrung. Ein saures Gefühl im Magen oder ein Brennen sagt erstmal nur etwas über den Magen aus und nicht darüber, ob der ganze Körper jetzt übersäuert ist oder nicht. Wir klären heute, was könnt ihr machen, wenn dieses Gefühl aufkommt.
Wir machen das heute wie immer so. Achim ordnet erstmal alles ein, was im Körper wirklich passiert, und später schauen wir gemeinsam, was das für den Alltag und die Küche bedeutet.
Genau, und bevor wir tiefer einsteigen, Antonina, kennst du dieses Übersäuerungsgefühl, von dem immer viele sprechen?
Leider
wie meine Mutter
zu gut.
Beispielsweise.
Aber ich kenne mich auch ein bisschen aus. Also ich weiß natürlich, dass es zwei verschiedene Sachen sind. Ich freue mich auch, wie du das dann später aufklärst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig heute, glaube ich. Aber ich und mein Magen, wir haben wirklich auch so ein bisschen Kampf, würde ich meinen.
Also brodelt es mal öfters.
Es brodelt wirklich öfter und ich bin ganz empfindlich auf einige Sachen. Aber natürlich gebe ich später auch noch ein paar Tipps, was ihr da tun könnt. Also ich bin eure beste Ansprechpartnerin dafür, weil ich wirklich selber davon betroffen bin.
Das ist unser Erfolgsrezept der Woche. Es gibt noch ein SOS-Anti-Sodbrennen.
Shot.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Achim, lass uns bitte mal ganz von vorne anfangen. Kann man sich über Lebensmittel überhaupt übersäuern?
Also wenn wir über einen gesunden Menschen sprechen, lautet die kurze Antwort tatsächlich nein. Also über Lebensmittel allein kann man sich nicht übersäuern.
So?
Diese Vorstellung hält sich immer hartnäckig, wie ich das eben schon gesagt habe mit meiner Mama. Ist aber mit dem, was wir aus der Physiologie und aus der Ernährungswissenschaft wissen, nicht vereinbar. Also kann man wirklich sagen, nein. Der Grund dafür ist, dass unser Körper den Säure-Basen-Haushalt extrem streng reguliert. Der pH-Wert des Bluts bewegt sich normalerweise in einem sehr engen Korridor, also schon kleine Abweichungen. Ich vergleiche das immer mit so einem Gartenteich. Ne? Also wenn der pH-Wert minimal schwankend ist, dann dreht es die Fische oder die Kois, dann schwimmen die mit dem Bauch nach oben. Und also auch bei uns, schon kleine Abweichungen würden wichtige Stoffwechselprozesse beeinträchtigen. Genau deshalb verfügt der Körper über mehrere hochwirksame Sicherungssysteme, die rund um die Uhr arbeiten müssen. Völlig unabhängig davon, ob wir jetzt gerade einen Kaffee, einen Espresso getrunken haben, Zitrone essen oder Mineralwasser mit Kohlensäure, wo viele dann auch immer davon sprechen, ich bin total übersäuert. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Lunge und die Nieren. Also über die Atmung wird kontinuierlich Kohlendioxid abgegeben, das im Körper als Säure wirkt. Die Nieren wiederum passen sehr fein abgestimmt an, wie viel Säuren ausgeschieden oder Basen zurückgehalten werden. Und diese Mechanismen sind so leistungsfähig, also das ist wirklich ein ganz fein abgestimmtes System, dass sie auch unterschiedliche Ernährungsweisen problemlos ausgleichen können, normalerweise. Aha. Und das ist auch in zahlreichen physiologischen Studien gut dokumentiert. Was oft durcheinander gerät, ist die Unterscheidung zwischen Geschmack, Magengefühl und tatsächlicher Stoffwechsellage oder Stoffwechselschieflage. Also nur, weil ein Lebensmittel sauer schmeckt oder Säure enthält oder jemand nach dem Essen ein saures Gefühl verspürt, heißt es nicht, dass der gesamte Körper jetzt übersäuert ist. Das sind lokale Effekte im Verdauungstrakt und keine Verschiebung des Blut-pH-Werts. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist auch ein echt gutes Statement. So, das kann man sich oben hinschreiben, einfach mal so.
Genau. Und also kurz gesagt, solange Lunge und Nieren gesund sind, lässt sich der Körper durch einzelne Lebensmittel nicht aus dem Säure-Basen-Gleichgewicht bringen. Eine ausgewogene Ernährung ist aus vielen Gründen sinnvoll, aber nicht, weil sie einen ansonsten übersäuerten Organismus wieder gradbiegen müsste, so wie man das oft von Detox und so spricht, dass man ja den Säure-Basen-Haushalt wieder ins Gleichgewicht bringt.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Dieses Gefühl von Sauersein ist also erstmal so gar nichts Bedrohliches.
Genau, also das saure Gefühl, von dem ja viele sprechen, ne, ist in den allermeisten Fällen nichts Bedrohliches. Meist handelt es sich um ganz banale Vorgänge im oberen Verdauungstrakt. Auch das ist ganz wichtig dazu sagen. Zum Beispiel Magensäure, die vorübergehend in die Speiseröhre zurückfließt oder um eine erhöhte Säureproduktion im Magen. Das fühlt sich unangenehm an, sagt aber nichts über den Säurebasenzustand des gesamten Körpers aus. Und aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist wichtig zu wissen, der Magen arbeitet ganz bewusst mit Säure, ist auch wichtig, ne? Also dass man auch unter anderem Mikroorganismen tötet und dass Essen natürlich verdaut wird, vorverdaut wird. Und ein sehr niedriger pH-Wert dort ist notwendig, um Proteine zu verdauen, um Keime abzuwehren, ne? Mikroorganismen. Wenn man das Säuregefühl spürt, ist das also eher ein lokales Verdauungsthema als ein Zeichen dafür, dass der Stoffwechsel übersäuert wird. Mhm. Studien zur Säurebasenregulation zeigen klar, dass solche Empfindungen den Blut-pH nicht widerspiegeln. Ein Klassiker in diesem Zusammenhang ist die Zitrone. Also die hat ja Säure, also Vitamin C viel, aber auch Fruchtsäuren. Und die schmeckt natürlich deutlich sauer, weil sie organische Säuren enthält. Und diese werden im Stoffwechsel jedoch vollständig abgebaut, sodass am Ende überwiegend basisch wirkende Mineralstoffverbindungen übrig bleiben. Das ist cool. Das heißt, wir essen eigentlich Säure, aber im Stoffwechsel wirkt die Zitrone oder basisch. Früchte basisch.
Das ist cool.
So, ne?
Ja, das ist gut, ja.
Aber es erhöht natürlich erstmal die Magensäure mit Säure. Deshalb haben da auch viele mit Problemen oder auch mal mit der Kohlensäure. Und das kumuliert sich und deshalb gibt es, wie beispielsweise bei dir, manchmal Probleme. Mhm. Das hat aber nichts mit der Stoffwechselsituation oder mit dem Säure-Basenhaushalt zu tun. In der Wissenschaft beschreibt man diesen Effekt über die sogenannte potenzielle renale Säurelast. Und die macht deutlich, dass der Geschmack eines Lebensmittels nichts darüber aussagt, wie es den Säurehaushalt im Körper beeinflusst. Mhm. Kurz gesagt, also sauer im Mund oder im Magen heißt nicht automatisch sauer im Körper. Solange Lunge und Nieren gesund arbeiten, bleibt der innere pH-Wert stabil, ganz egal, ganz gleich, ob gerade eine Zitrone, ein Espresso, Glas Orangensaft oder so auf dem Speiseplan stand.
Wann gibt es denn dann überhaupt so etwas wie eine echte Übersäuerung?
Also von einer echten Übersäuerung spricht man in der Medizin tatsächlich nur dann oder in der Ernährungswissenschaft, wenn die körpereigenen Regulationsmechanismen an die Grenzen stoßen oder an die Grenzen kommen. Fachlich nennt man das dann eine Azidose und die entsteht nicht durch Ernährung, sondern fast immer im Zusammenhang mit schweren Stoffwechselstörungen oder Erkrankungen. Ein klassisches Beispiel ist eine eingeschränkte Nierenfunktion. Die Nieren sind entscheidend dafür, überschüssige Säuren auszuscheiden, funktionieren sie nicht oder nicht mehr ausreichend. Ne? Also wenn man Nieren genetisch bedingt beispielsweise Funktionsstörungen hat, dann können sich Säuren im Körper anreichern. Auch bei schlecht eingestelltem Diabetes kann es kritisch werden. Wenn dem Körper Insulin fehlt, greift er vermehrt auf Fett als Energiequelle zurück. Wobei sogenannte Ketonkörper, über die habe ich ja schon mehrfach gesprochen, entstehen. Und die sind stark sauer und steigen die dann stark an, kann es zu einer diabetischen Ketoazidose kommen. Also das ist dann aber auch ein medizinischer Notfall, der da entsteht und das ist wirklich ein kritischer Zustand. Ähnliche Situationen können bei extremen Belastungen auftreten. Dazu zählen sehr langes Fasten oder Hungern, das habe ich ja da auch schon beschrieben, ne? Ruhig mal reinhören in die Folge Fasten. Oder bei einem schweren Flüssigkeitsmangel oder außergewöhnlich intensiver körperlicher Belastung, etwa wenn man jetzt Ausdauersport, Hitzeeinfluss oder im Crossfit, wenn man sich ganz extrem beansprucht, dass viel Muskulatur dabei flöten geht, also dadurch entsteht ja wieder Stickstoff, was auch über die Nieren ausgeschieden werden muss. Und wenn da so ein paar Faktoren zusammenkommen, dann kann der Stoffwechsel kurzfristig mehr Säuren produzieren, als Lunge und Nieren kompensieren können. Eine echte Übersäuerung ist also kein Ernährungsproblem, sondern eher ein klinisches Geschehen, wo viele Faktoren zusammenkommen müssen.
Okay. Also trotzdem nehmen ja viele, wenn sie müde sind, also das kenne ich von mir auch, dann manchmal hat man so diese Momente, da denkt man, oh, ich bin immer müde, ich bin immer schlapp. Und dann gibt es ja viele, die dann sagen, okay, ich nehme Detox-Produkte oder es gibt ja auch diese Basenkuren. Was hältst du jetzt davon?
Bestimmt und genau da lohnt sich eine saubere Einordnung. Also viele Menschen greifen bei Müdigkeit, wie du es gesagt hast, Antriebslosigkeit oder dem Gefühl, dass man jetzt nicht richtig in die Gänge kommt oder also schlapp ist, auf gut Deutsch, zu Detox-Produkten oder Basenkuren. Die Hoffnung dahinter ist ja oft, dass es was Belastendes im Körper, das man nur loswerden muss und dann ist wieder alles okay. Aus wissenschaftlicher Sicht ist dieses Bild allerdings zu einfach. Ne? Dass man jetzt einfach was einnimmt und ja, dann klar. Ist man wieder fresher. Der Begriff Detox suggeriert, dass spezielle Produkte aktiv Gifte aus dem Körper ziehen. Dafür gibt es jedoch keine belastbaren Belege. Die eigentliche Entgiftungsarbeit leisten die Organe selbst. Mhm. Also allen voran Leber, Nieren, Darm, Lunge, wie ich schon gesagt habe. Ja. Und diese Systeme arbeiten kontinuierlich und sehr effizient. Studien zur menschlichen Entgiftungsphysiologie zeigen klar, solange die Organe, Leber, Nieren, Darm, Lunge, gesund arbeiten, gesund sind, braucht es keine externen Reinigungsprogramme. Was allerdings gut erklärbar ist, unser Lebensstil beeinflusst natürlich schon, wie stark diese Systeme gefordert sind, also wie stark die arbeiten müssen. Und da spielt ein chronischer Stress, Schlafmangel, stark verarbeitete Lebensmittel, zu viel Zucker, Alkohol, die erhöhen natürlich die Stoffwechselbelastung, also die müssen ja über diese in Anführungszeichen Entgiftungsorgane entsorgt werden. Und das ist eine Beanspruchung. Gleichzeitig fehlen aber oft wichtige Mikronährstoffe und Energie, die Leber und Nieren für die Arbeit brauchen. Und das Ergebnis ist dann kein vergifteter Körper, sondern ein Organismus, der im Dauerbetrieb läuft. Und das spürt man dann eher als Müdigkeit, Erschöpfung, so. Schlappheit und so weiter. Mhm. Ja, also dass man quasi die Entgiftungsorgane dauerhaft stark überlastet und Basenkuren oder Detox-Programme wirken in Studien deshalb meist nicht wegen einer Entgiftung, sondern wegen ihrer Begleitfaktoren. Also weniger hochverarbeitete Lebensmittel, mehr Gemüse, mehr Flüssigkeit, weniger Alkohol und oft auch ein bewussteres Essverhalten. Und diese Veränderungen entlasten dann den Stoffwechsel nicht, weil Gifte ausgespült werden, sondern weil weniger davon entstehen und die körpereigenen Systeme wieder besser arbeiten können. Das ist quasi wie so ein Wellnessprogramm, ein Entlastungsprogramm für die Entgiftungsorgane.
Ja, also der Körper ist dann nicht wirklich übersäuert, sondern die Organe sind einfach überfordert.
Genauso ist es. Und ja. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es in den allermeisten Fällen nicht so, dass der Säure-Basen-Haushalt aus dem Ruder läuft, sondern dass bestimmte Organsysteme schlicht dauerhaft zu viel leisten müssen. Vor allem die Leber, Nieren und der Darm reagieren ganz empfindlich auf eine chronische Überforderung. Also die sind schlicht irgendwann überlastet. Mhm. Es gibt Studien zu Stoffwechsel- und Ermüdungsforschung, die zeigen, dass anhaltende Müdigkeit oder das Gefühl von Erschöpfung häufig mit Faktoren wie Schlafmangel, chronischem Stress, hoher Energiedichte, also dass wir zu viel Energie, zu viel Kilokalorien zu uns nehmen, bei gleichzeitig niedriger Nährstoffdichte. Das heißt also, dass uns wichtige Mikronährstoffe fehlen, ne? Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe oder Mineralstoffe, in einem erhöhten Entzündungsniveau zusammenhängen. Das ist ganz entscheidend an der Stelle. Das hat nichts mit einer messbaren Übersäuerung des Bluts zu tun, wie gesagt, sondern mit dem Organismus, der im Daueralarmmodus arbeitet. Ernährung spielt dabei durchaus eine Rolle, allerdings anders, als es die Detox-Konzepte oft versprechen. Eine sehr einseitige, stark verarbeitete Ernährung, viel Alkohol, wie gesagt, oder Crash-Diäten auch, muss man dazu sagen, erhöhen die Stoffwechsellast. Ne? Also wenn man auch zu stark, zu schwer abnimmt, zu lange fastet oder ein totales Fasten macht, nichts isst, dann hat man, wie gesagt, den Abbau und nicht nur den Abbau von Fett, sondern auch natürlich von Muskulatur. Was wiederum zu einer Stickstoffbelastung führt, ne, der Nieren und so. Aber auch Gifte sind im Fett gespeichert. Ne, wenn man jetzt viel Fett los wird, also wenn man stark abnimmt, dann erhöht es natürlich auch die Entgiftungsaufgabe der Entgiftungsorgane. Also auch das führt dazu, dass man halt eine höhere Stoffwechsellast hat für Leber und Nieren, die dann mehr arbeiten müssen. Und ja, wie gesagt, wenn dann noch gleichzeitig Mikronährstoffe fehlen, die für die Entgiftungs- und Regenerationsprozesse gebraucht werden, dann kann sich das subjektiv wie ein übersäuert anfühlen, ist aber physiologisch eher eine Frage der Kapazität und Regeneration. Und um die Relation mal so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken, ein deftiges Essen oder ein geselliger Abend bringen gesunde Organe nicht aus dem Gleichgewicht. Unser Körper ist dafür gemacht, solche Ausschläge abzufedern. Umgekehrt ist auch eine Kanne Detox-Tee keine Art Spa-Behandlung oder Wellnessprogramm für die Entgiftungsorgane, also Leber, Nieren. Was ihnen wirklich hilft, ist erstaunlich spektakulär ausreichend Energie eine nährstoffreiche Ernährung, genug Flüssigkeit, Schlaf und Pausen vom Dauerstress. Und dann muss man vielleicht noch, wenn man dauerhaft eben zu proteinreich ist, also ich bin totaler Proteinfreund und Fan, ist auch ganz wichtig, aber wenn man jetzt natürlich sehr proteinreich ist, knallhart trainiert, sollte man schon auch die Entgiftungsorgane unterstützen und auch was Basisches dazu essen. Das ist jetzt völlig außer Frage, dass man das dann natürlich tut, aber dann erhöht man natürlich die Arbeitsleistung der Entgiftungsorgane. Man kann sich das vielleicht ganz gut wie so eine Art Betrieb vorstellen oder so ein Unternehmen. Unsere Entgiftungsorgane, Leber und Nieren, also ich habe sie am Anfang schon mal, nennen wir jetzt einfach mal Lutz, Nadine und Norbert, ne? Die sind sowas wie so eine Art Reinigungsteam in der Großküche. Während vorne fleißig gekocht wird, fällt hinten ganz viel Abfall an. Mhm. Und der muss natürlich entsorgt werden. Und solange der Betrieb normal läuft, dann klappt das alles reibungslos mit den dreien. Problematisch wird es dann erst, wenn plötzlich dauerhaften Hochbetrieb herrscht oder wenn eine große Flut jetzt da ist. Im Leben heißt das wenig Schlaf, viel Stress, stark verarbeitete Lebensmittel, Zucker, Alkohol oder halt Crash-Diäten oder striktes, rigides Fasten über eine lange Zeit. Dann entsteht natürlich deutlich mehr Müll, als das Reinigungsteam, ne, Norbert, Lutz, Nadine parallel abarbeiten kann. Und die Aufgaben stapeln sich dann, Prozesse werden langsamer, bis sie dann irgendwann wirklich überlastet sind. So. Und das Ergebnis ist dann kein kaputter Stoffwechsel, sondern schlicht eine Überlastung, eine Übermüllung, eine Vermüllung. So muss man sich das vielleicht vorstellen. Mhm. Und man kann und sollte eben die Entgiftungsorgane bei ihrer Arbeit unterstützen. Das ist eigentlich das beste Detox, was man machen kann.
Also damit jetzt Lutz, Nadine und wie hast du genannt? Norbert? Ja, jetzt nicht mehr streiken, also für bessere Arbeitsbedingungen. Wir stellen uns das jetzt so vor. Wenn ich mich jetzt falsch ernähre, dann kommt es ja zu dieser Überlastung. Wie kann ich das denn begünstigen?
Genau, und so ist es. Also mit unserer Ernährung können wir die Überlastung tatsächlich begünstigen, allerdings nicht durch einzelne böse Lebensmittel. Also ich trinke jetzt den Espresso, wie gesagt, und ich bin übersäuert, sondern durch das, was wir dauerhaft und in welchem Zusammenhang wir was essen. Ein gutes Beispiel ist ein langfristig sehr hoher Eiweißkonsum, Protein, ne, wie ich es eben schon angedeutet habe. Proteine sind wichtig, keine Frage, aber wenn Eiweiß im Körper abgebaut wird, entstehen stickstoffhaltige Abbauprodukte, die über Leber und Nieren verarbeitet und ausgeschieden werden müssen. Studien zeigen, dass insbesondere bei dauerhaft hoher Proteinzufuhr die Ausscheidungsarbeit der Nieren zunimmt. Für gesunde Menschen ist das kurzfristig überhaupt kein Problem, aber es bedeutet, die Organe haben schlicht mehr zu tun. Okay. Sollte man sie dabei unterstützen. Das erklärt auch, warum sich manche Menschen bei sehr eiweißlastigen Ernährungskonzepten oft müde oder auch leer fühlen. Nicht, weil Eiweiß schlecht wäre, sondern weil das Verhältnis kippt. Gerade bei strengen kohlenhydratreduzierten Ernährungsformen steigt natürlich der Proteinanteil im Verhältnis, was ja auch okay ist bis zu einem gewissen Maß. Gleichzeitig fehlen dann eben die leicht verfügbaren Energieträger, was den Stoffwechsel zusätzlich stresst. Also Kohlenhydrate, ne, das sind ja, oder ja, Glykogen, was in der Muskulatur gespeichert ist, wenn die dann irgendwann leer sind, dann fehlt uns die schnelle Energiequelle. Das ist aber kein Säureproblem, sondern ein Energie- und Belastungsthema. Ein weiteres gut untersuchtes Beispiel ist Fructose. Mhm. Allerdings nicht die aus einem Apfel, sondern große Mengen isolierter Fructose, wie sie etwa in stark gesüßten Getränken vorkommen. Also es gibt ja gerade diese Getränke mit Korn, Sirup und das Fructoseanteil extrem hoch. In Amerika kennt man das Problem, bei uns jetzt nicht so, aber doch zunehmend auch. Ja. Und Studien zeigen, dass eine dauerhaft hohe oder zu hohe Fructosezufuhr den Fettstoffwechsel in der Leber ungünstig beeinflussen, also zu einer nicht-alkoholischen Fettleber beitragen kann. Ist die Leber in ihrer Funktion eingeschränkt, wirkt sich das natürlich auf viele Stoffwechselprozesse aus, inklusive eben der Entgiftungsleistung. Also zu viel Fructose kann zu einer nicht-alkoholischen Fettleber führen. Das ist auch verrückt. Spannend eigentlich. Ja, super, und das hat dann natürlich wieder, wenn die Leber belastet ist, Auswirkungen auf die gesamte Stoffwechselfunktion. Ne? Mhm. Wichtig ist dabei aber immer die Perspektive. Also es geht nicht um einzelne Mahlzeiten oder gelegentliche Ausnahmen. Also Nadine und Norbert kommen mit einem Steak oder Proteinshake oder auch mit mal gesüßten Getränken mit Fructose gut klar. Problematisch wird es halt erst, wenn bestimmte Muster über Monate oder vielleicht sogar Jahre zum Alltag werden. Mhm. Also extrem viel Eiweiß, Protein, viel Zucker, wenig Vielfalt, wenig Regeneration. Und dann kann es irgendwann zu einer Überlastung führen. Ne? Aber jetzt nicht, weil sich jemand eh schon fit, muss man auch unterscheiden. Also ja, wenn jetzt jemand Fitnesssportler ist und ins Gym geht und proteinreich isst, aber auch hart trainiert, aber ansonsten ausreichend trinkt, Wasser trinkt, Flüssigkeit ist ganz wichtig, quasi um die Entgiftungsorgane zu unterstützen, auch wie so eine Art Mühlrad, ne, was ich immer drehen muss, dann ist das weniger oder kein Problem. Allerdings, wenn man das über dann Jahre macht und Fehler macht, dann kann es zum Problem werden. Kurz gesagt, eine falsche Ernährung kann Organe überfordern, aber nicht durch Säure, sondern durch Dauerbelastung, Ungleichgewichte und fehlende Pausen.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Genau da setzt eine wirklich sinnvolle Ernährung an, nicht mit Verboten, sondern mit Balance.
Ja. Also es ist eigentlich wie im wahren Leben. Man muss eigentlich einfach ein guter Chef oder eine gute Chefin für seine organischen Mitarbeiter sein. Also so kann man das, glaube ich, ganz gut sagen.
Genau, für Norbert, Nadine
und Lutz.
Und der Lutz.
Der Leber-Lutz. Was hilft denn dem Leber-Lutz und den Nieren wirklich? Also was sind wirklich so Sachen, wo du sagst, okay, das ist sinnvoll?
Also wer seine Organe gut führen will, sollte eher auf kluge Arbeitsbedingungen als auf radikale Motivationsprogramme und Detox-Programme setzen. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist das Erstaunliche, dass Leber und Nieren brauchen jetzt kein Detox-Feuerwerk, sondern vor allem Verlässlichkeit und Maß. Also ich kann da auch an der Stelle immer nur wieder sagen, der gesunde Esser isst alles in Maßen und nicht in Massen. So. Mhm. Was nachweislich hilft, ist erstmal das Offensichtliche, also keine dauerhafte Überlastung. Also eine gute Führung würde hier heißen, nicht ständig Überstunden und halt eben die Nieren gut spülen, ne? Dass man halt ordentlich Wasser trinkt. Man muss sie jetzt auch nicht übertrinken, das ist auch wiederum nicht gut. Ne? Dann hebt es das bei der Mühle, das Rad irgendwann auch aus den Angeln. Aber sagen wir mal so 2 Liter Flüssigkeit am Tag sollte es dann schon sein. Also mit nicht energiereichen Getränken. Ne? Also dass sie möglichst kalorienfrei sind, sprich Wasser, Tees und. Der 2. große Hebel ist Energie- und Nährstoffbalance. Also Leber und Nieren arbeiten am effizientesten, wenn sie ausreichend Energie, Mikronährstoffe und Flüssigkeit eben zur Verfügung haben. Und genau hier kommt eben eine pflanzenreiche Kost ins Spiel. Gemüse liefert Kalium, Magnesium und andere Mineralstoffe, die Stoffwechselprozesse unterstützen, ohne viel Abfall zu produzieren. Das ist gut belegt über Untersuchungen zur sogenannten renalen Säurelast und zur Nährstoffdichte von Lebensmitteln. Oder anders gesagt, im Alltag machen das Bodybuilder oft genau richtig. Da gehört immer eine ordentliche Brokkolimenge dazu. Stimmt. Oder Gemüsemenge, das, ne? dass man das mit basenreichen Lebensmitteln eben ausgleicht. Besonders günstig schneiden dabei Gemüsesorten wie Feldsalat, Fenchel, Grünkohl, Rucola, Sellerie, Kohlrabi, Spinat oder auch ein Brokkoli oder auch Kartoffeln ab. Mhm. Die haben A, Volumen, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe bei gleichzeitig geringer metabolischen Belastung. Also Stoffwechselbelastung ist da gering. Auch Hülsenfrüchte wie grün oder weiße Bohnen oder Soja ist sinnvoll. Bringt natürlich viel pflanzliches Eiweiß, aber eingebettet eben in Ballaststoffe und Mikronährstoffe, was den Stoffwechsel insgesamt gleichmäßiger fordert. Obst ergänzt das Ganze sinnvoll, also wenn es eine ganze Frucht ist, also Aprikosen, Feigen, Bananen, Kiwi, Beeren, Trauben. Nicht, weil sie entgiften, sondern weil sie Energie, Kalium und bioaktive Substanzen liefern, also auch sekundäre Pflanzenstoffe, die Leber und Nierenfunktion indirekt unterstützen. Entscheidend ist auch hier die Menge und der Kontext, also nicht das einzelne Lebensmittel, sondern dass man eben auf ein gutes Verhältnis achtet. Da kann man ruhig sagen, also die 5-a-day-Regel, ne, nach Möglichkeit, dass man 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst am Tag isst. Ja. Da ist man eigentlich ganz gut aufgestellt. Und am Strich heißt es, eine gute Führung also für Nadine und Norbert und Lutz, regelmäßig Pausen, keine Dauer-Extremprogramme, ausreichend trinken, ausgewogen essen und Vielfalt statt Einseitigkeit. Also nochmal, der gesunde Esser ist alles, nur in Maß, nicht in Massen. Das klingt unspektakulär, ist aber genau das, was in Studien immer wieder als nachhaltig entlastend beschrieben wird. Also keine Detox-Kur der Welt ersetzt einen Chef, der weiß, wann genug gearbeitet ist.
Also ich würde jetzt einfach mal sagen, das klingt alles nach basischer Ernährung.
Vom Grundgedanken her ist es auch so, aber mit einer wichtigen Präzisierung, also in der Ernährungswissenschaft geht es nicht darum, Lebensmittel in gut oder böse einzuteilen oder ganze Gruppen zu verbannen. Eine strikt basische Ernährung, bei der alles Säurebildende gemieden wird, ist weder notwendig noch sinnvoll. Mhm. Auch da gibt es Studien, die zeigen vielmehr, dass der Körper von Mischkost mit einem klaren Schwerpunkt auf pflanzlichen Lebensmitteln, also grünbasiert, profitiert. Und deshalb spricht man fachlich eher von einer basenüberschüssigen oder basenbetonten Ernährung. Ja. Gemeint ist, der größte Teil oder der größere Teil, so kann man es eher sagen, der Ernährung besteht aus Gemüse, Obst, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, ergänzt durch moderate Mengen säurebildender Lebensmittel, tierisches Eiweiß, Protein, Getreide. Ein Verhältnis von grob 70-80% pflanzenbetont zu 20-30% Protein und energiereicher Kost hat sich in Beobachtungs- und Interventionsstudien als gut verträglich und entlastend für den Stoffwechsel gezeigt. Der Vorteil liegt nicht darin, den Blut-pH zu korrigieren, der stabil bleibt, sondern darin, dass weniger Abbauarbeit anfällig ist und gleichzeitig viele Mikronährstoffe, Ballaststoffe und Kalium aufgenommen werden. Und das unterstützt eben Leber und Nieren indirekt, ohne sie ständig an ihre, sagen wir mal, Kapazitätsgrenze zu bringen, also ständig zu überlasten und an das Limit. Mhm. Man könnte also sagen, die Arbeit wird gleichmäßiger verteilt, statt in Schüben immer zu explodieren oder dass man immer so Peaks setzt. Und ein Punkt wird dabei oft unterschätzt, das ist nochmal Flüssigkeit. Und aus der Sicht der Studienlage ist ausreichendes Trinken einer der wichtigsten Faktoren für die Nierenfunktion. Also Wasser erleichtert die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten oder wie man sie als oft als Gifte bezeichnet, mhm, und reduziert die Konzentration im Urin. Und das effektivste Detox-Getränk ist deshalb immer noch ganz banal Wasser oder ungesüßte Tees, ungesüßte Produkte, keine Pulver, kein Zauberzeug. Das ist wirklich zuverlässig wirksam. Wasser.
Wasser. So wie ich sie in den letzten Folgen schon, ich glaube, ich habe schon ein, zwei Mal gesagt, mein Zaubermittel ist meine Riesenkanne. Ich mache dir doch mal ein Bild davon. Das sind 2 Liter und da steht wirklich alle 2 Stunden, du hast es toll gemacht, trink weiter.
Wasser ist tatsächlich der unspektakulärste Star in diesem Zusammenhang, also quasi das Detoxen überhaupt. Mhm. Aus physiologischer Sicht ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass Nieren und die Leber effizient arbeiten können, unterstützt werden in der, in Anführungszeichen, Entgiftungsfunktion. Und auch da kann ich nur wieder sagen, Studien haben gezeigt, dass eine gute Hydrierung, also Versorgung mit Flüssigkeit, die Durchblutung der Nieren verbessert, die Ausscheidung wasserlöslicher Stoffwechselprodukte erleichtert und die Konzentration potenziell belastender Substanzen im Urin senkt. Also 2-3 Liter pro Tag. Viel mehr müssen es gar nicht sein, weil dann auch wieder Mineralstoffe, Elektrolyte ausgeschieden werden, ist auch nicht so gut. Es sind für die meisten Erwachsenen ein sinnvoller Richtwert, Abhängigkeit natürlich vom Körpergewicht, Bewegung, Umgebungstemperatur. Also ich würde ganz grob kann man immer sagen, der Urin ist eigentlich so ein ganz guter Gradmesser. Der sollte nicht glasklar sein, also ob man da wie so durch eine Fensterscheibe guckt, sondern leicht gefärbt, aber natürlich auch nicht zu trüb und dann ist in Ordnung. Wenn er ganz klar ist, scheidet man halt schon auch viele Mineralstoffe dann wieder aus. Klar, Mineralwasser kann dabei einen kleinen Zusatznutzen haben, vor allem wenn es relevante Mengen Magnesium liefert. Magnesium ist an hunderten enzymatischer Reaktionen beteiligt, darunter auch solche, die den Energie- und Muskelstoffwechsel betreffen. Gehalt von etwa 100 Milligramm pro Liter oder mehr ist durchaus sinnvoll, also Magnesium. Mhm. Doppelte Menge Calcium, also 100 Milligramm Magnesium, 200 Milligramm Calcium, schlichtweg, weil wird das genau in dem Verhältnis ausschwitzen. Das ist eigentlich eine solide und gute Formel. Allerdings, wenn man wirklich mal guckt, die wenigsten Wässer haben tatsächlich diese Mengen. Und die ganzen Modewässer, die kommen da schon gar nicht hin.
Ja, brutal,
das ist oft wie so ein destilliertes Wasser, das haben wir auch in unserer Folge ganz am Anfang zum Thema Flüssigkeit und so auch mal gesagt. Also achte da ruhig mal drauf und dann habt ihr auch wirklich ein gutes Wasser.
Man denkt das oft gar nicht. Also vergleicht es wirklich. Ich bin auch jedes Mal wieder überrascht, dass es so ist. Ne? Also Achim, aber wie merke ich denn, dass mein Körper irgendwie, der braucht irgendwas Gutes, dem muss ich was Gutes tun, weil müde und schlapp, da ist ja fast jeder nach so einem harten Arbeitstag, oder? Also ich auch auf jeden Fall, fast immer. Das kann ja dann wirklich auch andere Ursachen haben. Es gibt ja so Tests, also die habe ich auch schon gesehen, mit denen man den Säure-Base-Haushalt ja kontrollieren kann. Mhm. Urintest, pH-Streif und so weiter.
Ja, da lohnt es sich einmal einen Schritt zurückzutreten. Also Müdigkeit und Erschöpfung sind extrem unspezifische Symptome, also mal allgemein. Nach einem langen Arbeitstag müde zu sein, ist erstmal völlig normal.
Ja, Gott sei Dank.
Haben viele von uns, also nicht nur du als Köchin, die auch hart arbeiten mussten. Also naja, natürlich gibt es Berufe, wo man besonders hart arbeitet, lange arbeitet und über die normalen Arbeitszeiten hinausgeht. Dass man da müde ist und K.O. ist eigentlich klar.
Okay.
Es sagt aber erstmal wenig über den Säure-Basen-Haushalt aus. Ne? Studien zur Ermüdung zeigen, dass Faktoren wie Schlafqualität, Stress, mentale Belastung, Bewegungsmangel oder auch insgesamt zu geringe Energiezufuhr viel häufiger dahinter stecken als irgendein Säureproblem.
Okay.
Und das ist übrigens auch, das ist ja im Moment, können wir auch mal im Speziellen behandeln, aber was mit dieser Abnehmspritze, ne? Da gibt es ja Mounjaro und Ozempic, was ja eigentlich für Diabetiker da ist, nicht um Adipositas zu behandeln, aber dann sagen wir mal Mounjaro beispielsweise, dass man dauerhaft einfach viel zu wenig Energie zu sich nimmt, das kann natürlich auch zu so einem Müdigkeitsproblem kommen und dann irgendwann auch zu einem Säure-Basen-Problem, ne? Also zu dieser Ketoazidose. Das ist allerdings ein weiter Schritt. Und was diese pH-Tests betrifft, Urin-pH-Streifen messen lediglich, wie sauer oder basisch der Urin zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ist. Und genau das ist ihr großes Problem. Der Urin-pH schwankt im Tagesverlauf nämlich stark, abhängig davon, was man gegessen hat, wie viel man getrunken hat, ob man Sport gemacht hat oder sogar, ob man gerade gestresst ist. Das kann man nur auch sehen, genau. Aus wissenschaftlicher Sicht sind das aber Momentaufnahmen der Nierentätigkeit, aber kein Spiegel des Säure-Basen-Zustandes des Körpers insgesamt. Das muss man wissen. Und es gibt Studien zur Säure-Basen-Regulation, die klar zeigen, der Blut-pH bleibt bei gesunden Menschen stabil, selbst wenn der Urin deutlich saurer oder basischer wird.
Mhm.
Keinen Einfluss auf die Säure-Basen-Regulation oder den Blut-pH-Wert. Und genau da ist ja die Aufgabe der Nieren, also überschüssige Säuren oder Basen auszuscheiden. Ein saurer Urin ist also oft eher ein Zeichen dafür, dass die Nieren ihren Job gut machen, nicht, dass der Körper grundsätzlich übersäuert ist. Wenn man solche Tests also sehr häufig nutzt und über längere Zeit beobachtet, kann man höchstens indirekt erkennen, ob der Lebensstil die Ausscheidungsarbeit dauerhaft erhöht, etwa durch einen sehr einseitigen Ernährungsstil, wenig Flüssigkeit, viel Stress. Eine medizinisch relevante Aussage über Gesundheit oder Krankheit liefern die Tests aber nicht.
Okay.
Also eher so eine Tendenz, ne, dass man sieht, oh, ich muss vielleicht was machen. Deutlich sinnvoller ist der klassische Weg, also eine ärztliche Blutuntersuchung. Darüber lassen sich Nierenwerte, Leberenzyme, Blutzucker, Stoffwechsel, Elektrolyte, Entzündungsmarker gut beurteilen. Und das gibt echte belastbare Hinweise darauf, ob der Körper Unterstützung braucht und wenn ja, wo genau, welches Organ muss unterstützt werden. Kurz gesagt, pH-Streifen liefern Zahlen, aber wenig Orientierung. Wer wirklich wissen will, wie es Leber, Nieren und Stoffwechsel geht, bekommt die besseren Antworten nicht im Badezimmer quasi, sondern im Labor und oft auch schon durch einen ehrlichen Blick auf, wie viel schlafe ich, wie ist mein Stresslevel, wie ernähre ich mich grundsätzlich. Da brauchen wir jetzt nicht einen Streifen für, sondern das kann jeder selber mit einem ehrlichen Blick auch ganz gut beurteilen. Also ganz genau, Müdigkeit und dieses Gefühl von Leersein, ne, was man hat, zur Abgeschlagenheit, haben in der Praxis meist ganz andere Ursachen. Studien aus der Schlafstress-Ernährungsforschung zeigen da ganz klar und deutlich, dass Faktoren wie chronischer Stress, nochmal zu wenig schlechter Schlaf, mentale Dauerbelastung, Bewegungsmangel, Alkohol viel häufiger hinter der Erschöpfung stecken, als dass man jetzt ein pH-Problem hat grundsätzlich.
Okay.
Ne?
Ja, und jetzt würde ich sagen, da kommt jetzt meine Welt ins Spiel. Denn die Frage ist ja, wie sieht das Ganze dann konkret auf dem Teller aus?
Da bist du jetzt Experte, jetzt bist du dran, Frau Müller.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt trinken wir erstmal noch, dass wir auch wirklich genug getrunken haben.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
So, liebe Antonina, wenn ich das jetzt im Alltag umsetzen will, wo fange ich ganz konkret an? Was sind so die Stellschrauben in der Küche, die wirklich einen Unterschied machen können?
Ja, also ich würde immer beim Einfachsten anfangen und das ist da, also Einfachsten, viele mögen das eigentlich gar nicht. Ich kenne ganz viele, die mögen das wirklich nicht.
Was?
Beim Einkaufen.
Einkaufen?
Ja, das ist so der Anfang und viele denken so, oh,
ich liebe das.
Ich mag das auch. Aber du darfst wirklich nicht so ganz unkoordiniert gehen. Das ist so mein Tipp. Also ich gehe gerne einkaufen, aber wirklich ein bisschen mit Struktur und wenn ich weiß, was ich will. So, und dann macht's. Und in einen Laden, den ich kenne. Ich mag das wirklich gar nicht, wenn ich in einem Einkaufsladen bin, wo ich nicht weiß, wo was steht.
Also so geht's mir auch.
Oder? Das ist wirklich was, das mache ich nicht so gern. Also beim Einkauf. Ich achte einfach darauf, dass ich überwiegend basenbildende Lebensmittel zu Hause habe. Nicht, weil ich irgendwie was vermeiden will, sondern weil sie einfach, ja, die geben dir mehr Spielraum in der Küche und es ist eigentlich ganz einfach, weil Gemüse, du hast es vorhin schon mal kurz gesagt, grüne Kohlsorten sind super, Brokkoli ist toll, alles grüne, Spinat ist super, Pak Choi ist toll, Kartoffeln, da bin ich immer voll dabei und ich finde das super gut, das tut auch meinem Magen sehr gut, muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt so leicht übersäuert bin, Kartoffeln ohne alles was dazu. Eins der besten Sachen, die es gibt.
Jetzt sagst du leicht übersäuert, was ja eigentlich nicht stimmt. Ne?
Ja, hast mir
nicht
jetzt habe ich es wieder falsch gesagt. Ne? Ja. Ich bin auch so.
Wenn du sozusagen einen Säureüberschuss im Magen hast.
Bei mir geht es wirklich nur um den Magen. Ne? Bei mir ist es oft so, gerade wenn du fettig und mache ich manchmal auch, ne? Wenn du sagst, okay, du hast jetzt schnell irgendwas gegessen und du weißt genau, solltest du nicht tun. Und das bei den Lebensmitteln tust du dir einfach einen Gefallen. Ja? Süßkartoffeln, dann Spinat, Karotten, Zucchini, also alles, was mit Gemüse zu tun hat und das ist ja so schön, weil du kannst daheim ja so tolle Sachen machen. Du schneidest dein Gemüse einfach schnell klein, schmeißt es in den Ofen, du brauchst nicht viel Öl, du hast viel Geschmack dran, nimmst du ein paar Kräuter, Thymian, Rosmarin, ganz einfach mit Knoblauch, schmeißt es in den Ofen und hast immer ein leckeres, egal ob da jetzt Zucchini drauf liegen, Karotten, Süßkartoffeln, also du kannst ja das so variieren oder machst noch eine rote Beete dazu und das schmeckt immer gut.
Ja, jetzt holst du wieder die Idee, jetzt holst du wieder ganz weit aus. Aber verrat uns mal, wie kriege ich Geschmack ans Gemüse, weil das ist ja gar nicht so einfach. Also A, es ist ja beispielsweise, wenn ich jetzt einen Brokkoli habe, da sage ich ja immer, nimm den TK-Ware, so, weil ein frischer, den auch verpackt lassen. Ein Brokkoli ist ein Sensibelchen, der verliert recht schnell von seinen gesunden Inhaltsstoffen. Mhm. Deshalb ein TK. Aber wie kriege ich das jetzt hin, dass ich den schonend zubereite und dass er einen maximalen Geschmack hat? Weil das ist was, das ist nicht so läppisch da irgendwie neben dem Reis und dem Hühnchen
ja,
in
schade,
so einer
Tupperdose. Ja, schade, weil Gemüse kann ja so lecker sein. Und das ist halt das Schöne. Du kannst es wirklich dünsten zum Beispiel, wenn du sagst, okay, du machst es schonend, gerade beim Brokkoli. Oh. Also ich bin nicht so Team TK, das schmeckt mir nicht so gut, aber das macht gar nichts. Ich verstehe das mit den Nährstoffen natürlich sehr, ja. Aber dann auch nur ganz kurz. Es darf alles noch Biss haben. Bitte, kocht es nicht tot. Das ist so meins, wo ich sage, bitte, bitte nicht ins Wasser schmeißen, dann eine halbe Stunde drin kochen lassen, bis es zerfällt. Das ist so, das hat man auch von früher noch so ein bisschen im Kopf. Das war oft auf dem Teller gelegen, darum mögen wir kein Gemüse.
Bissfest.
Bissfest oder auch manchmal roh, dass du sagst, okay, du schwenkst es nur ganz kurz an in der Pfanne und dünstest es mit ganz wenig Öl, ein bisschen Olivenöl vielleicht, ein paar Kräuter. Nehmt wirklich Kräuter und Gewürze. Ja. Und dann habt ihr sowas Leckeres mit ein bisschen Knoblauch oder Zwiebeln auch. Wenn du Schalotten einfach mit reinschmeißt, ganz kurz mitschwenkst, hast du immer einen guten Geschmack am Gemüse. Du brauchst gar nicht viel.
Also nie in Wasser sozusagen baden.
Ja, nee, würde ich auch
oder
nicht.
Oder totkochen. Mm-mm. Also da, ich mache ja immer so ein, ich habe keinen Dampfgarer oder so.
Ja, oder du nimmst einfach ein Sieb und machst es über den Topf.
Genau.
Oder? Machst
und
du auch?
Also dann muss man nur darauf achten, dass es halt so zwei Daumen breit und Wasser drin ist und dass man es nicht zu lange, dass dann das Wasser weg ist und dann brennt es irgendwie ein.
Ja.
Sondern, dass man dann das Gemüse einfach in das Salatsiebchen oder so reingibt.
Weißt du, was auch richtig gut ist? Also fast jeder hat ja zu Hause einen Reiskocher und das ist für mich eines der besten Mittel für alles. Egal, ob du ein Quinoa kochst, einen Reis, Milchreis oder Gemüse dämmst, da kannst du unten einfach Wasser reingeben und oft ist sogar so ein Dampfsieb dabei bei den Reiskochern und da kannst du das Gemüse ganz easy reinlegen, Deckel drauf und es geht eigentlich fast schon von allein. Und das hat wirklich fast jeder daheim inzwischen. Und so kannst du deinem Gemüse am Schluss wirklich immer Geschmack geben. Oder ganz kurz in den Ofen, auch lecker. So, und dann hast du wirklich schon viel.
Und sag mal Obst, ne? es gibt ja auch die Detox-Fertigsäfte und so weiter, dass man nicht unbedingt vertrauen sollte. Also meistens sind es ja Gemüsesäfte, die besonders basisch und gut wirken, dass man auch nicht so die große Fructoselast dann hat. Und bei einem ganzen Lebensmittel, wenn es am Stück ist, also ein Fruchtstück im Ganzen ist, außer es ist jetzt eine Banane, ne? Ja. Die man übrigens auch mit Schale essen kann, wenn sie jetzt
Die Schale ist richtig gut.
Ja, ne?
Die kannst du trocknen und dann kannst du richtig, wenn du da ein Eis machst, also wie in der Küche oder so, und dann kannst du das richtig reinhauen, aber könnt ihr auch in eure Smoothies machen.
Ich habe da schon Chips rausgemacht.
Ach stimmt, hast du mal bei Frühstück gesehen? Ja, stimmt, ja.
Ich hab mal
also Chips das auf jeden Fall.
Die sind echt so mariniert und dann getrocknet.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja, kann man alles verwenden.
Also das meiste kann man, sollte man auch mit Schale
auf
essen.
Jeden
ne?
Fall.
Ein Apfel verliert von seinem Gesundheitspotenzial.
Kiwi. Kiwi kannst du auch mit Schale essen. Also ganz viele wissen das nicht. Ich kaufe dann auch immer die, wo nicht ganz so pelzig sind, aber die kannst du wirklich mit essen. Und es ist gar nicht so schlimm.
Ja, also, aber ich habe mir da echt eine Schelte gefallen lassen müssen, hier aus der Nachbarschaft. Ich habe das empfohlen, ne?
Ja.
Kiwi mit Schale zu essen und so. Ne? Und
Das
ist auch die Schlafqualität erhöht, wenn man vom Schlafen gehen dann zwei Kiwis isst und so weiter und so fort. Und dann habe ich einen Kiwisalat dazu gemacht, der auch sehr lecker war, mit Schale. Und jetzt habe ich hier, wie gesagt, aus der Nachbarschaft, hat das jemand nachgemacht. Und Achim, weißt du, ich hab da reingebissen in die Kiwi mit der Schale. Bäh! Also das muss man mögen, aber...
Es gibt auch die, wo nicht so pelzig sind. Ja, das haben glatte Schale Kiwis, das ist besser, finde ich. Also, das muss man mögen. Aber allgemein, jetzt nochmal zu deiner Frage. Obst gehört natürlich ganz klar dazu. Fast alle Sorten sind basenbildend, ja. Frisch, aber auch ungeschwefeltes Trockenobst ist wirklich nicht schlecht. Macht es euch einfach mal zu Hause im Backofen oder in eurem Dörrautomaten, dann könnt ihr das ganz einfach selber machen. Und das ist natürlich super, ja. Und was ganz wichtig ist, nicht literweise als Saft trinken. Ja, Obst ist einfach erst ein Stück Obst, das ist ganz wichtig.
Richtig.
Apfel, Banane, sonst was.
Nicht als Smoothie.
Nicht 5 Liter Smoothie, da tut ihr euch echt nichts Gutes.
Also trinkt ja keiner auf 5 Liter Smoothie, aber auch...
Man trinkt aber mehr. Ich finde, bei mir ist es so, wenn ich das daheim habe, ich mache das auch echt gern, aber bei uns gibt es wirklich ein Glas und dann ist es auch echt gut, weil auch gerade meine Kinder, die würden das reinkippen und sagen, boah, das ist so gut.
Ja.
Aber man übertreibt da wirklich extrem dann und es geht ganz schnell.
Und bitte darauf achten, dass man vielleicht einen Gemüseanteil mit dabei hat, ne?
Karotten ist super gut, rote Beete ist super gut. Du kannst auf jeden Fall Obst, ganz, ganz wichtig, aber auch nicht mehr als diese 2, wo man sagt, okay, 5 a day und 2 sind davon Obst, mehr nicht, ja. Aber da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Aprikosen, Bananen, Äpfel, Beeren sowieso, immer gut.
Aber sag mal, verzichtest du jetzt auf irgendwelche Lebensmittel?
Also eigentlich überhaupt nicht, ja. Das ist auch ganz wichtig. Es gibt ja diesen Unterschied zwischen basischer und basenüberschüssiger Ernährung. Du hast es ja ganz toll aufgeklärt vorhin. Also basisch heißt nur noch basenbildende Lebensmittel. Das geht ja fast gar nicht. Also
nee, ist auch nicht sinnvoll.
Oder? Nee, nein. Macht keinen Sinn. Ich arbeite lieber mit basenüberschüssig. Das heißt, ich mische grob gesagt 2 bis 4-mal so viel basische und säurebildende Lebensmittel. Ja, also immer mehr basische wie säurebildende. Und dann könnt ihr eigentlich gar nichts falsch machen. Ja, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, super gut. Ja, ist auch ein Tier, das Eiweiß, wo wirklich gut ist, ja, das sagst du ja auch oft. Und ja, dann alles in Maßen nach deinem Sinne.
Aber sag mal, wie sieht das? Ich bin ja immer für den, sagen wir mal, Theorie-Teil zuständig, du für den Teller. Wenn du jetzt so ein paar Gerichte für den Tag zaubern müsstest für uns, also so sieht morgens bis abends aus.
Also, ich würde da auf jeden Fall mit ganz konkreten Beispielen mal reingehen. Frühstück zum Beispiel. Wenn ich so klassisch frühstücke, also Brötchen, Butter, Wurst, Käse, wie man das auch alle kennt, ne, merke ich für mich halt relativ schnell, dass ich danach eher träge bin und da bin ich eher nicht so, ja, da kommt mein Tag nicht so in Schwung. Also ich nehme da lieber Haferflocken mit frischem Obst, dazu ein Glas Mineralwasser. Ehrlich jetzt, das mache ich seit einer Zeit jetzt nur noch. Ich habe das auch ein bisschen schleifen lassen und das macht wirklich, wirklich was aus. Also wenn du da dein Porridge, ich mache immer gerne ein Porridge noch dazu oder schwitzt dann die Haferflocken an, so wie du mir das gesagt hast, finde ich ganz gut, dass ich da durch meinen Tag galoppiere. Ja, und dann kannst du sagen, okay, in dein Wasser machst du einfach noch ein paar Gurkenscheiben, spritze Zitrone und dann hast du wirklich was Sättigendes und bist ready für deinen Tag.
Mhm. Und mittags?
Ja, also mittags versuche ich wirklich, dass der Teller sehr gemüselastig ist, ja. Also statt weißem Reis kannst du einfach sagen, okay, dann nimmst du mal Quinoa, ja. Das ist einfach mal was ganz anderes, hast einen anderen Geschmack. Und dann sagst du, okay, du machst doch Blattgemüse dazu. Probiert doch mal einen Tofu. Es gibt ja auch geräucherten Tofu, es gibt eingelegten, oder ihr könnt es selber natürlich auch machen. Und dann habt ihr einfach auch mal was ganz anderes. Ne? Quinoa im Reiskocher funktioniert genauso wie Reis. Probiert es aus.
Ja, erzähl.
Ja, da kannst du wirklich den Quinoa im Reiskocher machen. Also mach das genauso wie Reis. Ja. Und dann kannst du den dann am Schluss nur noch abschmecken. Ich gebe meistens noch ein bisschen Ingwer und ein paar Erdnüsse oder irgendwas dazu. Und dann schmeckt das wirklich tipptopp. Salz natürlich. Und dann habt ihr ein ganz, ganz leckeres Quinoa-Gericht. Ich mache ein bisschen Spinat zum Beispiel. Ein bisschen Knoblauch anschwitzen, Spinat dazu. Mhm. Und dann noch ein bisschen Brokkoli drauf. Ich brauche gar nichts dazu. Ein bisschen frische Zitrone oder Limette. Ganz einfaches Gericht.
Und sag mal, wenn als Snack, basischen Snack, ich habe da so eine Ahnung, was ich machen würde. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also wenn ich jetzt zwischendrin mir was, das sind ja jetzt nicht die Mini-Salamis oder was Proteinreiches und so, das wird ja eher wieder zur Stickstoffbelastung führen. Kannst du was empfehlen?
Also bei mir ist es so, ich mag natürlich auch, wenn ich mal einen Kaffee trinke oder so, irgendwas Süßes oder ein Gebäck oder alles. Und da habe ich mir dann einfach angewöhnt, entweder Mandeln, Haselnüsse oder so ein Trockenobst, wie ich euch das vorhin schon gesagt habe, einfach mal in meiner Nähe zu haben. Man kennt das ja auch vom Studentenfutter, aber in Maßen halt auch wieder. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Oder ihr macht euch einen ganz einfachen Müsli-Riegel zum Beispiel, wo ihr sagt, okay, da könnt ihr einfach euch dann immer so ein kleines Stückchen essen. Ne?
Also bei Mandeln bin ich voll dabei. Ja? Mandeln haben ja wahnsinnig viel, okay, oder sehr viel Kalzium. Ja? Und das ist dann also A, für die Zähne gut. Ne? Das sage ich immer für das Zähneputzen dazwischen, was gesagt, auch Säuren, ja, neutralisieren kann. Gerade wenn man beim Italiener sitzt, viel Wein trinkt, was ja auch die Säurebelastung für den Zahnschmelz ist das nicht so gut und so. Da kann man mit Mandeln, wenn man Mandeln kaut, kann man das neutralisieren. Und hat natürlich auch Basen überschüssig und man hat dann eine gute Wirkung auf die Entgiftungsorgane. Also Mandeln ist wirklich gut, wenn man die immer mal so ein bisschen in der Hosentasche hat.
Ja.
Abendessen?
Hast du da gut, da statt Pizza oder sehr käsige, schwere Pasta, ne, einfach auch mal wieder auf bisschen Gemüse zurück oder einen grünen Salat. Aber beim Abend ist das auch so. Ich mag eher tatsächlich geschmorte, ein bisschen so angenützte Gemüsesalate, wie jetzt ganz rohe. Vertrage ich auch nicht ganz so gut am Abend. Grünes Blattgemüse ist immer gut, ne? Basenbildend, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Und ist einfach super gut verträglich, ja? Was dich am Abend einfach nicht so runterzieht und du sagst, okay, ich falle jetzt wie so ein Stein einfach ins Bett. Und da würde ich sagen, okay, man nimmt einfach ein paar Karotten. Also was du zu Hause hast, Paprika, Karotten, dann nimmst du noch ein bisschen, ich habe immer Spitzkohl daheim, das liebe ich. Und das schmeißt du alles in die Pfanne, dünstest es wirklich nur 1-2 Minuten. Also wirklich nur ganz, ganz kurz an. Und dann hast du, kannst du egal, was da drauf machen. Ob du jetzt Passionsfrucht dazu machst, ob du Estragon mit reinmachst. Also probiert euch echt mal aus. Ihr könnt auch in den Dressings eigentlich fast nichts falsch machen. Ihr braucht immer ein bisschen eine Mischung aus Säure und eine leichte Süße, habe ich natürlich durch die Karotten und das ist schön. Und dann kannst du eigentlich nichts falsch machen.
Aber ich muss sagen, das Letzte, was ich bei dir gegessen habe, so im Restaurant, war jetzt nicht unbedingt der klassische, der schöne Basenteller. Ja. Denn, also es gab...
Davon reden wir natürlich jetzt nicht, wenn ihr mal weg...
Großes Steak und dann eher so eine homöopathische Dosis an Gemüse in so einem kleinen, in so einer kleinen Kasserolle oder so war das irgendwie drin, ne?
Ja, natürlich.
So ein bisschen Karottenschnitzchen und so. Ja. Das war ja dann eher Deko als...
Das ist die Ausnahme.
Aber umgekehrt wäre es eigentlich...
Wäre besser.
Wäre richtig. Also definitiv. Wenn man sagt, 2/3 eher Grünes und Basenbildner und Drittel dann...
Was. Aber das darf man natürlich auch mal machen. Du hast es ja so schön erzählt vorhin und das ist natürlich eine Ausnahme. Natürlich kann ich im Restaurant nicht kochen, wie als würde ich es zu Hause machen. Aber es gibt ja wirklich so Verfechter, wo sagen, ne, Gemüse geht gar nicht. Also nee, schmeckt mir gar nicht. Probiert es einfach mit ein bisschen Geschmacksnuancen, mit Gewürzen, mit Kräuter und mit nicht zu langem Garen. Und dann schmeckt sogar jedem Verfechter.
Da will und muss ich echt zustimmen. Also ich meine, ich bin ja wirklich unter Met-Elefanten groß geworden, in einer Metzgerfamilie und so weiter und habe das dann durchaus im Laufe meiner ernährungswissenschaftlichen Laufbahn immer mehr entdeckt, wie gut Gemüse schmecken kann. Und wir haben ja gerade jetzt Schwarzwurzel auch gemacht und so und haben dann einen Fernsehbeitrag zugemacht. Und ich finde, es hat, also meine Mutter hat jetzt gerade Schwarzwurzel gemacht, ich habe nochmal Schwarzwurzel gemacht. Hervorragend. Schmeckt, man muss halt darauf achten, dass man nicht zu viel isst. So ja, viel Inulin, viele Ballaststoffe, also das kann dann auch zu viel des Guten sein, muss man sich langsam vortasten. Aber das kann schon verdammt lecker schmecken. Und man muss jetzt nicht
Vielfalt,
irgendwie...
Ja. Oder? Ich finde das einfach so schön. Man vergisst ja so viele Lebensmittel und man denkt, oh Gott, das habe ich echt schon lange nicht mehr gemacht. Ne? Probiert es aus. Es ist wirklich toll. Manchmal braucht man da gar kein Fleisch. Man braucht keinen Fisch. Und
also unterm Strich, grünbasiert kann wirklich nicht nur gut tun, sondern auch, und nicht nur gesund sein, sondern auch wirklich gut schmecken. Und genau so einen Baustein haben wir euch jetzt auch hier mitgebracht. Also was maximal Gesundes und was maximal Leckeres.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
So, wir haben euch heute wieder etwas mitgebracht. Das Ganze ist wirklich unkompliziert umzusetzen und lässt sich super in den Alltag integrieren.
Das ist maximal gesund, maximal lecker, macht auch nicht sauer, weder beim Essen noch bei der Zubereitung.
Ja, unser Erfolgsrezept der Woche ist heute ein SOS-Sodbrennshot. Ja. Und das Schöne ist, natürlich müsst ihr euch nichts mitschreiben. Ihr seht am Schluss alles in den Shownotes und könnt es euch jetzt einfach anhören.
Und wenn alle Stricke reisen, dann gibt's gleich noch ein paar Last-Minute-Hacks, wenn's im Bauch mal wieder richtig brodelt.
So, der SOS Anti-Sodbrennshot. Wir brauchen dafür 100 Milliliter stilles, lauwarmes Wasser, ein Teelöffel Haferdrink oder fettarme Milch, eine Messerspitze Natron, ganz wichtig, ein halber Teelöffel frisch geriebener Ingwer oder ein paar Tropfen Ingwersaft würden es auch tun. Und wenn man möchte, ein Teelöffel Kamillen- oder Fencheltee. Ihr müsst gar nicht viel machen, alles gut verrühren. Langsam trinken ist die Devise, nicht auf Ex und nicht einfach runterkippen, Schluck für Schluck, das macht Sinn.
Warum das jetzt wirkt, also das Natron, man sollte auch nicht mehr nehmen, neutralisiert Magensäure kurzfristig, also chemisch recht simpel, klinisch bekannt, deshalb nur wenig und nicht regelmäßig, das ist auch ganz wichtig, auch wenn man, es gibt ja sogenannte Protonenhemmer, auch Medikamente, ne, die man einsetzt, also Pantoprazol, ja, so ist ein Beispiel. Und wenn man das aber langfristig einnimmt oder einnehmen muss, ist es natürlich auch, man senkt ja dann die Produktion der Magensäure und dadurch erhöht man auch ein Einfalltor natürlich für Mikroorganismen und für Krankheitserreger.
Nee.
Und deshalb ist es auch wirklich nicht gut und ähnlich ist es auch, wenn man halt jetzt zu viel Natron, weil es die Magensäure neutralisiert und erhöht dann halt eben auch langfristig die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann auch Keime da durchsetzen. Und halt nicht zerstört werden durch die Magensäure. Also die Magensäure hat schon auch ihren Sinn, deshalb nicht übertreiben mit dem Natron. Dann beim Haferdrink oder der Hafermilch ist es so, dass es die Säure puffert, legt sich quasi schützend, kennt man ja von Hafer oder Haferschleim, was man so macht, wenn man es im Magen hat, schützend auf die Magenschleimhaut. Ingwer kann laut Studien die Magenentleerung fördern und die Refluxbeschwerden, was ja auch viele haben, reduzieren. Ne? Also dass man quasi die Magensäure in die Speiseröhre kriegt. Und das ist langfristig, ist, muss man natürlich ärztlich klären. Ja. Nicht gut, weil es halt immer wieder auch die Speiseröhre verätzen kann. Mhm. Ne? In kleinen Mengen irgendwie gut verträglich. Und bei Fenchel und Kamille wirken entspannend auf die glatte Muskulatur und können Druckgefühle lindern. Wer das Ganze jetzt unseren SOS-Shot nicht einnehmen sollte, wären Menschen, die mit Bluthochdruck, Nierenerkrankungen oder regelmäßigem Sodbrennen zu kämpfen haben. Dann sollte man das schon ärztlich abklären lassen. Nicht mehrmals täglich, nicht als Dauerlösung. Und nicht direkt, bevor man sich hinlegt und dann schläft. Aber zwischendurch kann es schon helfen, dass man dem Brodeln im Bauch Abhilfe schafft.
Foodhack der Woche. Schnell, smart und lecker.
Ja, ich glaube ja, viele werfen Sodbrennen und Übersäuerung irgendwie in einen Topf. Da brennt es im Hals oder im Magen und dann denkt man, puh, mein Körper ist irgendwie ganz schön übersäuert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sodbrennen hat nichts mit einer Übersäuerung zu tun des ganzen Körpers. Ganz wichtig, nicht mit dem Blut-pH-Wert. Das ist ein lokales Problem im Magen- und Speiseröhrenbereich. Magensäure gelangt in die Speiseröhre und reizt dort wirklich die Schleimhäute, so wie es bei mir halt auch ist. Der Säure-Basen-Haushalt des Körpers ist davon nicht betroffen. Das finde ich ganz wichtig.
Ich habe zugehört.
Und genau deshalb helfen hier auch keine Detox-Kuren oder Basenpulver, keine Zauberpulver. Was hilft, sind ganz konkrete, einfache Maßnahmen. Die sage ich euch jetzt gleich nochmal. Und ja, ihr wollt die Säure irgendwie verdünnen, den Rückfluss reduzieren und die Schleimhäute schützen. Hier sind ein paar Dinge, die sofort helfen können. Erstens, Kaugummi kauen. Das ist mein Lifehack, der mich wirklich durch meine Schwangerschaft auch irgendwie gebracht hat. Am besten zuckerfrei natürlich, ohne Minze oder Fruchtgeschmack. Das regt nämlich die Speichelproduktion nochmal an und Speichel neutralisiert die Säure. Dann stilles Wasser trinken oder milde Kräutertees wie Kamille, Fenchel, Anis oder Kümmel. Pfefferminztee würde ich lieber meiden. Ja, das kann wirklich so den Magenschließmuskel lockern und dann kommt wieder mehr von der Säure hoch. Also das auf jeden Fall weg. Dann Mandeln oder Haferflocken langsam kauen. Ja, auch Haferflocken einfach so aus der Packung. Das funktioniert. Die können nämlich die Säure binden. Auch eine Banane wird wirklich sehr oft vertragen. Natron kann kurzfristig helfen. Ein halber Teelöffel in einem Glas Wasser schluckweise trinken. Nochmal Ausrufezeichen. Schluckweise trinken. Ganz wichtig, nicht einfach runterkippen und das wirklich nur zeitlich begrenzt, nicht länger als 1 bis 2 Wochen.
Genau, das alles sind Maßnahmen, die nicht den Stoffwechsel verändern, sondern direkt dort helfen, wo das Problem entsteht. Und ganz wichtig, wenn Sodbrennen häufig auftritt, sehr stark ist oder nachts regelmäßig weckt, ist mir auch schon passiert, gerade wenn man sehr üppig isst, noch ein Dessert dazu und dann obendrauf noch einen Espresso hinterher kippt, dann sollte das ärztlich abgeklärt werden. Dann geht es nämlich nicht mehr nur um einen Hack und Lifehack, sondern um Ursachenforschung.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
So, damit sind wir am Ende unserer Folge zum Thema Übersäuerung. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Ordnung ins Thema bringen.
Wenn ihr aus dieser Folge etwas mitnehmt, dann vielleicht das. Nicht einzelne Lebensmittel bringen den Körper aus dem Gleichgewicht, sondern Dauerstress, Überforderung und Extreme. Und genau da kann man ansetzen.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne mit anderen. Das würde uns wirklich mega freuen.
Und wie immer zum Schluss haben wir noch ChatGPT gebeten, unsere Folge mal in einem kleinen Reim zusammenzufassen. Gereimt merkt man sich's einfach besser.
Nicht sauer essen, nicht verrückt. Wer Maß hält, ist gut geschützt. Gemüse rein, Wasser dazu, dann arbeitet der Körper im Nu.
Kein Detox-Tee, kein Basenstress, der Körper kann das meistens selbst. Gemüse, Wasser nicht zu viel, dann bleibt das Gleichgewicht stabil.
So, das war's bei Is Ernährungswissen mit Biss.
Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Bis bald.
Das war Is Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.